Die heutige Anmoderation dient dem Beginn dieser Podcast-Episode. Das war's.
Also.
Grünflächenamt, der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil.
Grüße euch und moin zur neuen Episode von Neulich im Grünflächenamt. Ich bin Phil und irgendwo hier in den Untiefen ist auch Tobi wieder mit dabei. Tobi?
Hallo!
Na, da regt sich sein grausames Haupt. Tobi.
Danke. Mensch, so viel Wärme. Ja. Wollen wir diese Wärme weitergeben? Wir haben da ja noch jemanden.
Die Wärme weitergeben, ja. Das klingt nach einer sehr, sehr passenden und zugleich unpassenden Überleitung für einen sehr homoerotischen, dreiköpfigen männlichen Podcast, den wir heute hier durchführen werden. Aber danke, Tobi. Wir haben Steffen auch wieder mit dabei. Steffen, grüß dich.
Ich brauche keine Wärme. Ich bin von Haus aus ein heißer Typ.
Okay. Das ist der perfekte Konter. Besser. Fällt mir auch nach 5 Minuten Überlegen nicht mehr ein.
Ne? Baum, so.
Genau. Boom.
Boom.
Ja, hallo, schön, dass ich mich wieder selber eingeladen habe. Danke.
Ja, fanden wir auch.
Diesmal nicht, ne? Diesmal nicht. Denn ich kam ja wieder angeschissen und gesagt, du Steffen, willst du nicht vielleicht doch nochmal, ne? Oink, oink. Ne?
Von Gaststar zu Regular, beziehungsweise nicht zu Regular, aber zumindest zu Recurring Star. Also starring.
Da vielleicht können wir, wenn wir irgendwelche Credits spawnen, können wir jetzt in den Credits schon mit einbringen, sowas wie End Introducing, so am Ende, weißt du, und dann nochmal so einen richtigen Highlight draufzulegen.
Ja. Das ist richtig, richtig. Warum eigentlich nicht? Und dann stehe ich da so, weißt du, und dann stehe ich da so wie in diesen 80er-Jahre-Serien und mache irgendwie die Fingerpistole mit einem Auge.
Aber wichtig, genau. Wichtig, das darfst du nicht vergessen. Du musst dich in die Kamera hineindrehen, ja? Du
Natürlich.
Musst mit dem Rücken zugewendet anfangen und dich reindrehen.
Oh, das sind immer die schlimmsten Reels, die ich irgendwie bei Instagram in die Timeline gespült kriege. Dieses, wo jetzt sämtliche Behörden und weiß ich nicht, sonstige Firmen meinen, dieses 80er-Jahre-Intro irgendwie als lustiges Reel machen zu müssen. Habt ihr das schon mal gesehen?
Nee. Noch gar nicht. Es ist Gott sei Dank noch mal an mir vorbeigegangen. Die auch
okay.
Tobi, ja?
Schicke ich euch nachher mal rüber. Wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ist jetzt ein Beispiel, nichts gegen die Stadt, aber wenn jetzt zum Beispiel das Ordnungsamt Salzgitter mit der Full House Titelmelodie ihre Leute vorstellt und die auf sich alle immer so reindrehen und so wie so eine 80er-Jahre-Comedy-Serie. Weißt du, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das ist auch eine Unart von Real geworden, ich weiß nicht.
Gab's das
beim
nicht
ersten
auch
Mal fand ich es noch lustig, aber dann war es mir dann doch irgendwie zu blöd.
Gab es das nicht auch mal, dass die das nachgemacht haben von hier die nackte Kanone? So mitten im Sprechen.
Ja, genau.
Und dann einfach so bleiben und alles andere geht weiter hinten.
Ja. Aber das hat die nackte Kanone, beziehungsweise das war ja schon in der nackten Pistole. In der Serie war das ja der Running Gag, dass halt alle
einfach. Also in der Serie fand ich das richtig geil, wenn die da so einen Gefangenen geführt haben und dann.
Und dann bleibt der Gefangene haut dann ab. Ja, genau. Weil
und
alle einfach so stehen bleiben.
Klaut den noch was.
Ja, das war schon geil.
Die
nackte Kanone. Schön.
Ja.
Schön. Ja. Wie stehst du denn dann zu der? Hast du den Film von diesem Jahr schon gesehen?
Ich will ihn unbedingt sehen.
Er soll auch besser sein, als ich ihn mir erst nach dem ersten Trailer vorgestellt habe.
Was? Nach dem ersten Trailer war ich sofort Fan?
Nein, absolut nicht.
Na klar,
nicht.
Wo das kleine Mädchen reinmarschieren kommt und sagt, was willst du?
Nee,
dir
also
den Arsch aufreißen.
Nein, da war mir Leslie Nielsen irgendwie dann doch tatsächlich zu alt für diese Action-Szenen, die er dann da gemacht hat, weißt du? Das kam mir ein bisschen so wie Han Solo in Star Wars Episode 7, wie er mit steifer Hüfte da den Millennium Falcon reinkommt. Fand ich ein bisschen schwierig.
Ach doch, ich bin noch frohen Mutes. Ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken.
Ja, definitiv. Entschuldigung, Phil, fürs Abnören.
So, ja,
In meinem Kopf spielte gerade irgendein x-beliebiger Simon & Garfunkel-Song. Ne?
So leicht so drüber gelegt. Is my old friend.
Wahrscheinlich sogar der oder Bridge Over Troubled Water oder so. Ne?
Genau. Mhm. Auch nicht weg. Oder Lai. Gut, okay, lassen wir das.
Ich muss sagen, mein Favorit ist The Only Living Boy in New York. Nicht ganz bekannt, aber das mag ich sehr.
Okay. Bei Inselradio Lost sagt 15 bester Lost Podcast in Deutschland. Hätte ich jetzt gesagt, komm mit auf unsere Playlist.
Ich hätte jetzt fast gesagt, Steffen, erzähl doch mal, woher man dich kennen könnte. Für die, die diesen Podcast noch nie gehört haben und damit nicht wissen, wer Steffen ist.
Das ist aber sehr nett von dir. Das ist ja ein Traum, dass du mich so introdierst. Ist das ein richtiges Wort? Das ist mir scheißegal. Mich könnte man kennen, natürlich vom einzig wahren Inselradio Lost 815 Lost Podcast. Der Podcast, der jetzt tatsächlich, wenn ihr das hier hört, schon längst in der 6. Staffel am drin sein ist. Wir sind tatsächlich so in den letzten Zügen. Wir haben noch 18 Folgen vor uns und es wird ein Traum. Ich habe ein bisschen Angst, aber es wird auch ein Traum.
Gibt's denn noch was, Steffen? Ne, dass man hier nicht nur das eine Projekt immer so promoten. Komm.
Ja, komm, okay, Dünnbrett, Bohrer, Tooltime, hör mal, wer da hämmert, ihr wisst Bescheid. Mit Carina auch ein wöchentlicher Podcast, wo wir im Moment gerade in der 4. Staffel sind bei Hör mal, wer da hämmert. Auch ziemlich lustig. Das schaffen wir tatsächlich in unter einer Stunde meistens. Mittwochs immer Veröffentlichungsdatum, kommt mal rein.
Da kommt er nicht so tief, ja?
Ja. Da musst du nicht so viel analysieren. Es ist immer wieder.
Was? Ne,
das ist ungefähr genauso wie beim A-Team. Die Abfolge einer Folge oder beim Walking oder bei The Walking Dead. Die Abfolgen sind da auch immer gleich.
Oder Parks and Rec.
Gut, okay, da reden wir aber gleich drüber. Deshalb lass uns mal. So. Ich fange jetzt nicht noch an, wo ich überall letzte Zeit zu Gast war, deshalb lass uns mal anfangen.
Nee, also das hätte ich jetzt auch nicht
so
gefragt.
Viel Zeit
also,
haben wir auch nicht.
Wie gesagt, du willst noch an mir rumspielen, ne? Nicht vergessen.
Ja.
Tobi,
dieses Ding mit reingezogen werden.
Bevor ich es ganz vergesse, ja, kannst du mir mal zur Hand gehen? Nein, wie geht's dir?
Ich wollte gerade schon fragen, ob du jetzt Martin, ob du jetzt Tobi fragst, Tobi, woher könnte man dich kennen?
Aus dem Real Life.
Mir geht's gut. Ich hatte jetzt 2 Tage hintereinander frei. Ist für mich schon eine Marke. Also Samstag und Sonntag, ne? Schon mal so eine Seltenheit. Was soll ich sagen? Ansonsten, geht's mir gut. Alles beim Alten. Die Krankheitswelle beginnt. Man hat mehr zu tun. Naja, man muss. Und bei dir, Phil?
Also ich weiß nicht, deine Antwort war gerade so unterwältigend. Ich bin gerade kurz davor, dir so ein paar Antidepressiva auf den Weg zu schicken. Das hat mir gerade richtig leid.
Nö. Okay. Ich bin fröhlich, glaub
ja.
mir.
Ich habe gerade das Gesicht, das diesen Satz gesagt hat, vor Augen. Das sieht nicht fröhlich aus. Aber gut.
Und bei dir jetzt?
Ja. Mir geht es hervorragend.
Oh, das freut mich.
Wenn du es jetzt noch dreimal hintereinander so sagst, glaube ich es dir auch.
Mir geht es hervorragend.
Warte, du hattest heute Besuch, oder?
Ja, ich hatte Besuch.
Ja.
Steffen,
ich mich doch
für dich zur Einordnung, ich hatte gerade so einen ganz, ganz unglücklichen Run an besuchsschwangeren Sonntagen. Sonntag kommt irgendein Fickschädel und will irgendwas von mir. Ja, okay, letzten Sonntag, das war noch okay. Das war
danke.
Nee, Spaß beiseite. Das ist halt einfach immer. In der ganzen Wochenorganisation ist der Sonntag eigentlich so praktisch der einzige Tag, wo nicht irgendwas ist. Ja. Und deswegen bin ich ja manchmal immer so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig, wenn es darum geht, meinen Sonntag auch noch herzugeben. Dann starten wir doch mal mit unserer Episode. Und zwar haben wir heute in den Archivdaten aus dem 4. Stock die 18. Folge der 4. Staffel, unsere 60. Podcast-Folge, wohlgemerkt, mit dem Titel Lucky Leslie oder in Deutsch nur Lucky.
Schön, dass ich dabei sein darf bei der 60. Folge. Danke.
Du warst doch bei der 50. dabei, ne?
So.
Und ausgestrahlt wurde die Folge am 8. März 2012 in Amerika und am 24. Januar 2014 in Deutschland. Die Regie kommt diese Folge von Troy Miller und das Skript kommt von Nick Offerman. Das erste Skript von Nick Offerman und, um das Trivia gleich vorwegzugreifen, das letzte Skript von Nick Offerman.
Lief ja.
Kein Bock mehr, ihr habt.
Kommen wir später dazu.
Ich muss noch mein Schiff zu Ende bauen.
Genau.
Erwähnenswerte GastdarstellerInnen sind diese Folge Danielle Bisutti. Die hatten wir schon mal beim letzten Mal, hat aber noch keinen Credit von uns bekommen. Diese Folge kriegt sie den. Und zwar spielt sie den Charakter Professor Linda Lonegan. Also quasi Andys Professorin aus dem City Community College Kurs. Und sie ist am ehesten bekannt durch Nebenrollen und Sprechrollen, unter anderem in God of War. Und dann haben wir noch den wohl deutlich bekannteren Gastdarsteller in dieser Folge, und zwar ist das Sean Hayes, der die Rolle Buddy Wood, also quasi den Interviewer, spielt. Und Sean Hayes sollte man am ehesten wohl aus der Serie Will & Grace kennen und aus dem Podcast Smartless. Gut, aber genug von Will & Grace und mehr zur Synopsis, und zwar von Story A.
Buddy Wood ist Indianas berühmtester Journalist, dessen Interviews für Wahlkampfkandidaten als Glücksbringer gelten. Wer von ihm interviewt wird, wird später gewählt. Unsere Lieblingsstandrätin in Spe, Leslie Knope, erhofft sich eben dieses Glück nun auch. Denn sie hat ein Interview mit ihm geplant. Doch in letzter Sekunde platzt das Interview, während Leslie ihren Frust auf eine Sauftour mit Anne und Tom, die sich seit beinahe 30 Stunden, sage und schreibe, nicht einmal getrennt haben. Ertrinken will, stürzt sich ein niedergeschlagener Ben in Analyse und Verarbeitungsarbeit fürs Leslies kommenden Wahlkampfveranstaltung. Dass Ben in letzter Zeit wieder mehr zu seinen früheren Stock im Arsch selbst gefunden hat, ist auch dem Saufkumpaninnen nicht verborgen geblieben.
Also wir hatten ja das kleine Cold Open, das ging ja schon los mit dieser Fashion Show, wo ich schon sagte, ja. So, okay, wo ist jetzt hier der Witz genau? So richtig kann man nicht raus, bis zum Schluss dann halt ein bisschen, ne, mit diesem,
was ja, komm, Nympho, ja, mit dem Nympho auf ja, der, den auf der fand, Hose. Ja, aber auch den fand ich ein bisschen
relativ
flach.
Offen, genau, relativ flach. Aber
das war auch ein bisschen so altbacken alles, ne? So 80er, 60er, was sie an ihr gebracht hat.
Ich hatte ja gerade eben schon relativ verhalten reagiert, ne, mit dem Hinweis auf Nick Offermans Skript. Und naja, ich glaube, so richtig gezündet hat das hier heute nicht, ne, um es schon vorwegzunehmen. Ja, habt ihr zu dem Punkt noch etwas? Sonst können wir gleich weitergehen, oder?
Ich habe ihn, ich, nee, nein, also ich bin da durch, wie gesagt, also dieser Nympho-Gag, den fand ich jetzt ein bisschen, den fand ich halt sehr flach, das war ich eigentlich nicht gewohnt bisher von dieser Serie.
Na, ich muss mal ehrlich sagen, was mir an den Outfit, ne, das kam mir ein bisschen wie bei Grace oder Grease, weißt du, fehlte nur, dass die anfangen zu tanzen und zu schnipsen.
Ach, Grease. Ah, ja. Ja. Ich habe jetzt überlegt, ja. Was will er jetzt? Was will er jetzt?
Wo will er jetzt? Ja. Was labert der schon wieder? Ja, ich merke es langsam hier. Müssen wir den dabei haben? Ja, müsst ihr.
Okay. Ja. Dann lass uns einfach mal weitergehen. Und zwar, denn in dem Moment, wo Leslie einen ordentlichen Pegel sich angetrunken hat, meldet sich Ben mit einer eigentlich guten Nachricht. Denn Buddy Woods Flug vom Pawnee-Flughafen hat Verspätung. Und somit hat sich ein freier Slot in seinem Kalender aufgetan. Weder ist Leslie in der Lage, ein Interview zu führen, noch kann sie zum Flughafen gelangen, da alle Taxis belegt sind. Also ordert Tom eine Whirlpool-Limousine, um sie dorthin zu bringen, während Leslie versucht auszunüchtern.
Treat yourself.
Ich habe mir hier einen Punkt gemacht, tatsächlich, ich habe genau einen Punkt mir gemacht, den ich ja mal besprechen wollte. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, alle Taxis sind belegt. Tom spezifiziert das noch und sagt, alle beiden Taxis in Pawnee sind belegt. Tja. Also in dieser Stadt fahren zwei Taxis rum.
Das reicht doch. Aber woher weiß er das, dass sie belegt sind?
Naja, wird angerufen haben. Ne?
Wahrscheinlich haben die nur eine Taxizentrale, die haben nur zwei Taxis. Und die Taxizentrale sagt, nee, sind gerade beide auf einer Fahrt.
Ja. Vielleicht noch zu erwähnen, die Whirlpool-Limousine, das auch nett zusammengeschustert, ne, die, da hatte Tom noch ein paar Stunden offen, auch so ein kleiner Callback auf die Episode, ich glaube 4 oder 5 ist es gewesen, wo Leslie diese Werbeveranstaltung für sich hatte, wo er auch Tom diese Whirlpool-Limousine da gekauft hatte, beziehungsweise gemietet hatte. Also quasi reden wir hier von der gleichen Whirlpool-Limousine aus der vierten Folge der vierten Staffel.
Am Flughafen wirkt Leslie halbwegs beieinander und bereitet das Interview zu führen. Jedoch stellt sich Buddy als herablassendes Arschloch heraus, das sich fortwährend über Porne und den Flughafen beschwert. Leslie, die viel der Mitarbeiterinnen persönlich kennt, nimmt es sehr persönlich. Als Buddy dann mehr Interesse an ihrem Skandal und der Beziehung zu Ben zeigt und trotz Leslies Ablehnung weiterbohrt, lässt Leslie die Deckung fallen und gibt versehentlich zu, etwas getrunken zu haben. Darauf endet das Interview in einem Desaster. Nachdem Buddy abgeflogen ist, ziehen Leslie, Ben, Tom und Anne besiegt ab. Sie beschließen, zu Buddy nach Hause zu fahren, um ihn anzubetteln, die Aufnahmen zu zerstören.
Haha! Ich habe mir auch hier wieder genau einen Stichpunkt gemacht bei diesem Absatz. Und zwar, also ich meine, über Buddys Personalität müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, das hat es eigentlich schon in der Besprechung rausgestellt. Ja, es ist halt dieser klassische, ich bin mir zu gut dafür und scheiße auf alles und mache alles nieder, was hier passiert. Aber notiert habe ich mir hier diesen einen Gag, den ich ziemlich gut fand, und zwar der lange Weg zum Fahrer, habe ich ihn bezeichnet. Als Ben diesen Zettel mit der Adresse von Buddy Wood dem Fahrer geben soll und dann sich so durch die Limousine dann durchschleicht, den Zettel hingibt, zurückkraucht und dann
das fand ich okay.
Dann setzt sich dann hin und sagt, das kann ich nicht ganz lesen. Was ist das?
Ist das eine 6 oder eine 9?
Ja, genau.
Das fand ich auch okay. Das war gut.
Ja, das war wirklich gut, ja.
Aber ich fand es auch gut, wo sie dann meinten so, ja, aber mit der Limousine darf ich da und da nicht langfahren. Wir müssen Schleichwege fahren.
Ich glaube, wir sind irgendwie bis zu 10 Stunden oder so, kann das dauern, bis nach Indianapolis, also Hilfe. So lange kann es
nicht sein. Ja, sie dürfen halt nur Landstraßen fahren, weil er keine Autobahnzulassung für das Ding hat.
Ja, ja. Aber was ich auch sagen muss, ich fand auch die High-End-Technik auf dem Flughafen geil.
Alles gesperrt, alles kaputt, ja.
Nee, wo er dann den einen Typen mit so das sah aus wie, wo du auf dem Strand nach Sachen suchst, nach Metall, weißt du? Und der hält das dann so an den Körper. Das sah aus, als hätte
ich das. Ich fand den Flughafen sowieso total, ich fand es lustig, auch so was im Hintergrund alles so noch passierte, super gut.
Ja.
Auch du siehst im Endeffekt irgendwie so 4 oder 5 Angestellte.
Ja.
Das ganze Servicepersonal. Ja, ja.
Ich finde es auch gut, Indiana Airways. Ne? Habt ihr da dieses kleine Emblem davor gesehen?
Nee.
Also irgendwie in der Mitte so, ne, so das typische, da fliegen wir hin. Mhm. Aber nur Indiana. Es gibt nichts anderes. Ich meine, die können doch mal in anderen Staaten fliegen, oder nicht?
Nee, das ist es ja. Das ist ja das hat er ja auch beschrieben, das ist der Pawnee Municipal Airport und das ist wirklich nur ein regionaler Flughafen. Also es ist wirklich nur kleine und Privatmaschinen können da landen. Also quasi kein Inlandsverkehr, beziehungsweise schon gar kein Kontinentalverkehr. Also es ist wirklich nur Regionalflüge, Municipal Airport.
Aber dafür sind sehr viele Leute da, ne, die irgendwo hinfliegen wollen. Das ist mich ein bisschen.
Naja, der schließt sozusagen wahrscheinlich eben die Route zu größeren Städten wie Indianapolis an, ne, von wo aus du dann quasi die Inlands- und Kontinentalflüge dann starten kannst und boarden kannst. Ne.
Na, danke. Hm? Auch das werde ich bald wieder vergessen haben.
Ich muss gestehen, dank meiner Arbeit kenne ich mich ein bisschen mit Flughäfen aus.
Ja. Guck mal, jetzt kann er auch mal auftrumpfen, aber weißt du, mich hier gerade nämlich derailen dafür, dass ich hier ein bisschen was aus meinem Arbeitsleben mit reinbringe, weißt du, das ist unglaublich.
Ich dachte aus deiner Krankheitsgeschichte, aber okay. Okay.
Okay.
Wir können das auch ohne dich machen, Phil.
Ohne mich, ja, geht ja mal gar nichts. Weil ihr habt die Software. Doch, du Scheiße, du hast die.
So, ich lasse auch laufen die ganze Zeit. Ne? Diese Machtposition, die du hier so aufbaust, ne, das ist ziemlich toxisch von dir.
Ja.
Ich werde ja klein gehalten.
So, genau. Freiheit für Tobi, so. Free Tobi.
Sagst du das meiner Frau auch?
Gerne.
Also du bist so unterdrückt, Tobi. Rage Against the Machine hat einen Song über dich geschrieben. Ne?
Wow. Gorilla Radio oder was?
Ja, okay.
Take the power back. So, okay, bringen wir mal diese traurige A-Story zum Abschluss, würde ich sagen. Und zwar, als sie am nächsten Morgen bei Buddys Haus ankommen, um Buddy anzuflehen, stellt sich heraus, dass die Tapes mit den Aufnahmen am Flughafen in Pawnee verloren gegangen sind. Da das Team mit einem blauen Auge davongekommen ist, wird auf dem Heimweg in der Whirlpool-Limo ein Champagner geöffnet. Wie sich herausstellt, haben die MitarbeiterInnen an Pawnees Flughafen Leslie hier aus der Patsche geholfen. Und nach 48 Stunden endet dann auch Toms und Anns Strähne von einer unterbrechungslosen Beziehung aufgrund eines Geschenks von Tom. Einem Kondom für jede Stunde, die sie zusammen sind.
Fand ich aber romantisch.
Sprich 48.
Ja. Es war zu einfach.
Ja.
Du fandest es romantisch? Okay.
Ja, ja, gut, aber es ist halt, Tom, du weißt ja auch, was du dich einlässt, wenn du mit Tom in der Beziehung bist.
Da musste sowas kommen.
Ich fand ja auch den Kommentar von Tom cool, ne? So, ey, ich bin Risiko eingegangen, ich hab was gewagt, ja.
Ja, leider.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich sag mal, man muss sich doch, ne, also, du kennst den, man kennt den, man weiß doch, mit was der dann um der Ecke kommt.
Ja. Sind Syphilis Zieb, oder was?
Zieb.
Sonst.
Nee, aber also die A-Story fand ich jetzt sehr.
Ja.
Dahin plätschern. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, hätte ich nicht diese Zusammenfassung hier, ich hätte mich echt stark konzentrieren müssen. Um was es da nochmal so wirklich ging.
Na, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Also ist jetzt auch, also in der A-Story ist jetzt irgendwie auch nichts Erinnerungswürdiges dabei. Ne? Also auch etwas, was so aus dem Kontext gerissen im Kopf bleibt, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Also war schwierig.
Yeah.
Aber in der B-Story habe ich tatsächlich ein bisschen mehr, muss ich gestehen. Und auch der C-Story.
Aber ich sag mal so, Nick Offerman, ne, also mit der A-Story hat er sich keinen Gefallen getan.
Hm. Ja, sag mal es mal so. Ich will jetzt ja nicht nur auf Nick Offerman rumhacken, weil wir wissen ja auch, dass die Scripts in der Regel halt wirklich so ein Zusammenschluss sind, ja, von mehreren. Ich sag mal, gerade was so diesen Plot um diesen ganzen Wahlkampf angeht von Leslie, der wird in der Regel ja so oder so übergeordnet noch von Mike Schur und Co. quasi noch mit zuvor gegeben. So jedenfalls Storybeats, was passieren muss, ja. Die Story drumherum, die kann dann immer noch so von den HauptautorInnen aus für die Folge dann noch mit gewählt werden, aber es kann immer sein, dass einzige Witze, die bei uns gar nicht angekommen sind, gar nicht von in dem Moment Nick Offerman kommen, sondern von jemand anderem, der gesagt hat, das ist so lustig, ja, das müssen wir unbedingt mal bringen. Und dann hat so das Konglomerat entschieden, ja, das basteln wir jetzt hier in die Episode irgendwie ein bisschen ein. Aber du, wenn dein Name drüber steht, dann musst du im Endeffekt dafür auch dann das Feuer hinnehmen, ja, wenn es halt einfach nicht so lustig war. Wie in dem Moment.
Das stimmt.
Aber gut, Tobi, willst du es vielleicht mal mit der B-Story versuchen? Vielleicht stimmt die uns wieder etwas milder.
Ich versuch's mal mit der B-Story. Andys Kurs am Community College neigt sich dem Ende zu. Was ich sehr verblüffend finde, weil ich habe den nie irgendwie wahrgenommen, dass der das wirklich noch macht.
Schön, ne? Und also auch aus dem Nichts kommt auf einmal dieser Story-Arc wieder hoch.
Ja, also auch besonders gleich, zack, der ist fertig damit. Mhm. Naja, er büffelt für die finale Prüfung bei seiner Professorin.
Warte mal.
Ja.
Eine mündliche Prüfung. Da habe ich auch erst wieder an andere Dinge gedacht, nach dem Gag mit der Nymphe. Aber können wir mal kurz als erstes bitte drüber sprechen, dass man Andy glatt rasiert sieht?
Ja.
Hat
dich auch ganz schön rausgebracht. Ja.
Ich habe auch überlegt, neuer Schauspieler? Nein. Warum sieht der so seltsam aus?
Ja, ich weiß nicht, oder? War da irgendwas für eine andere Rolle gedacht oder so? Ich weiß es nicht, deshalb, ich habe so ein bisschen drauf gehofft, dass Phil da was hat.
Oder er macht's, weil halt Abschlussprüfung, weißt du, glatt rasiert, Haare.
Okay, das kann sein.
Sein Hemd ist ja auch richtig schön festgemacht, ja. Das ist nicht.
Ich habe dazu leider auch nichts. Ja,
also ich glaube, er wirklich sehr so, der hat sich fein gemacht.
So, wann ist das hier gewesen? 2012? Naja, also da war Chris Pratt jetzt halt noch nicht so durchgeschlagen, ja, was so größere Rollen angeht. Ich meine, der hat ja schon immer auch vor Parks and Rec eigentlich schon so Nebenrollen und Gastrollen gehabt, aber.
Ja, aber nicht sowas, wo du dann so aussehen musst.
Nee, ich glaube wirklich, das ist einfach, um so darzustellen, dass er das sehr ernst nimmt. Ja, wahrscheinlich ernster, als es alle anderen tun in dem Moment.
Meinst du, er ist ein Method-Actor?
Naja, ich würde noch zu Ende bringen.
Ne?
Ja,
mach mal.
Also, eine mündliche Prüfung für alle Professoren, wir wissen es. Nach seinem überraschend erfolgreichen Abschluss lädt er April, Ron und auch seine Professoren zum Essen ein, wo sie auch auf Chris treffen, der allein mit einem unwissenden Freund speist. Er ist nie allein, er hat immer Freunde bei sich, die er nur noch nicht kennt.
Mhm, richtig.
April hat Mitleid mit ihm, da er nach der Trennung von Millicent Gurditch noch immer schwer angeschlagen ist. So.
Ich habe ja mit Absicht Millicent Gurditch ausgesprochen oder ausformuliert, weil das tut Chris auch.
Na, der spricht ja alle aus, ne?
Genau, also es ist ja auch nicht so, dass sie quasi nur Millicent ist, sondern es muss ja immer noch Millicent Gurditch sein. Ja? Also der Nachname ist ja auch noch wichtig, gerade weil auch Millicent als Vorname natürlich so geläufig und häufig ist, dass man das vielleicht verwechseln könnte.
Da vielleicht. Hm. Aber also man muss mal sagen, das Herjohole, dass der jetzt den Kurs da gemacht hat und jetzt auch noch den Kurs besteht, fand ich irgendwie schwierig. Weiß nicht.
Ist vielleicht das dachte ich auch wieder. Und dann gucke ich auf das Skript und denke mir, vielleicht ist das ein Story-Arc, der Nick Offerman einfach wichtig war. Ja, und der wollte den weiter aufnehmen.
Ja, dass er dann
da war ja auch so quasi eine tragende Rolle. Zwischen,
genau. Ja, okay. Ja, trotzdem, weiß nicht. War so, man hätte es einfacher, also irgendwie vielleicht schon mal eine Folge vorher mal erwähnen können, so wie, hey Chris, wie läuft's bei dir?
Wirklich sonderlich charmant, ne? So mit der Brechstange auf einmal so wieder reingeholt und am besten danach über den Schädel gezogen. Ja.
Ja, besonders auch dann die Prüfung. Na, beruhigen Sie sich, alles toll, läuft schon. Sie müssen nur ein bisschen reden.
Also wie gesagt, ich finde auch hier in der B-Story halt das Thema überhaupt wieder mit seiner Uni hervorzuholen, die ja wirklich so die letzten Folgen sogar kein Thema war, sondern er war dann halt einfach da und hat halt jetzt seinen Kurs bestanden und so.
Ja.
Auch da weiß ich nicht, auch wenn du jetzt sagst, beim B-Plot bleibt für dich ein bisschen was mehr hängen. Ich finde es auch trotzdem da, ich sag mal, stark konstruiert, um es mal so zu sagen.
Mhm. Ja. Nee, absolut. Ja. Vor allem du, Tobi, du hast es ja schon angesprochen, ne? Also was dann für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, auch wenn es dann der Witz irgendwie war. Also Andy hat ja quasi auf die Prüfung sich in dem Moment vorbereitet, er hat einfach nur auswendig gelernt. Und das scheint er relativ gut zu können. Und dann sitzt er da und rezitiert hier irgendwie die Herkunft von Susan B. Anthony. Ja, und die Professorin sagt dann nur, erzählen Sie mir doch mal, wie die Person auf dich gewirkt hat. Ja, und nicht, wo sie herkommt, einfach nur auswendig lernen. Und dann bringt er den Witz ja auch noch weiter und sagt, ja, ich finde bei ihr cool, dass sie dort und dort geboren ist, ja, an dem Tag. Und dann auf einmal harter Schnitt. Und ja, Prüfung bestand nicht so. Das wirkte nicht so, als wenn du auf dem richtigen Weg warst, Andy. Sag mal es mal so, ja.
Also komisch, ne? Also er hätte irgendwie, vielleicht hätte sie zig Fragen machen sollen und er hätte einfach immer nur die richtig auswendig gelernte Antwort gegeben. Dann hättest du verstanden, diesen Schnitt, okay, der hat jetzt mal einfach immer nur die richtige Antwort gebracht. Ah, naja, schwierig. Mhm. Aber dafür fand ich Chris toll, wie er dann so seinen Freund angebracht hat, ne? Ich bin nie alleine.
Dieser Blick
ich habe ein gutes Buch und ich bin von Freunden umgeben, die ich noch kenne. Tschüss, Freund. Tschüss.
Ja. Ist dir bei Chris auch was aufgefallen, als April ihn angesprochen hat?
Nee.
Die Fingerguns. Ja, sie sind wieder da. Das hat er vorher lange nicht mehr gemacht. Aber auch dieses Ansprechen mit dem vollen Namen und den Fingerguns, das ist jetzt wieder da. Vielleicht auch das etwas, was Nick Offerman sehr gut gefallen hat und was irgendwie die vorherigen AutorInnen irgendwie nicht mehr so gemacht haben. Ja.
Okay, verstehe ich.
Die Frage ist ja auch, wann hat Nick Offerman sich diese Story halt überlegt? Also das kommt ja auch mit der Schwende zu. Ob er die Story halt schon irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen länger mit im Hintergrund hatte und als einziger sich noch an die Fingerguns irgendwie gedacht hat oder was.
Ja.
Deshalb wahrscheinlich auch dieser Sprung dann, dass Andy jetzt dann den Kurs geschafft hat, während die anderen das einfach halt gar nicht berücksichtigt haben.
Wirklich? Irgendwie so, ich will unbedingt, dass der Plot weitergeht. Und zur Not mache ich die Dinge so, damit der Plot weitergeht. Ja.
Richtig.
Aber ich habe hier noch einen Punkt und wirklich einen grandiosen Joke. Und das ist für mich auch der Joke der Folge. Den möchte ich hier noch erwähnen. Aber ich möchte euch die Chance geben, das vielleicht auch zu tun. Von daher halte ich mich erstmal zurück.
Mach, man.
Mach.
Als April auf Chris zugeht, liest er das Buch. Das hast du ja schon gesagt, Tobi.
Ja.
Na, den Titel kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber Chris beschreibt auch, um was das Buch sich handelt. Und zwar um eine Frau ohne Arme und Beine, die den Ärmelkanal durchspüren wollte. Aber April nur sagt, aber das kann niemals funktionieren. Nein, tut's auch nicht. Sie ist direkt ertrunken.
Das ist aber ein gutes Buch.
Ja,
war das in dieser Folge oder in einer der letzten, wo es dann irgendwie auch noch hieß, da ist ein Mensch in drei Teile irgendwie.
Ja, und, das war die letzte Folge, Campaign Shake.
Richtig, genau.
Der mittlere Teil, ja.
Ja, genau, das wird der mittlere Teil. Das war davor die Folge, ja, genau.
Ach so, wo den sein Bruder, ne?
Genau, sie haben ihn wahnsinnig stark wieder zusammengeflickt, ja, der ganze Mittelteil fehlt.
Gegen Kopf, einfach den Arsch über.
Ja, und das war geil. Sie ist direkt ertrunken. Hat dieses trockene und blöde Gesicht dann auch von Chris dazu.
Einfach aber ich finde es gut, dass trotzdem jemand ein Buch drüber gemacht hat, ne?
Hey.
April Ludgate.
Why are you here eating alone?
I'm not. I'm surrounded by friends. Friends I don't know yet. And I'm engrossed in this book. It's the true story of a woman born with no arms and no legs who attempted to swim the English Channel.
That's impossible.
Oh, she drowned immediately. It's kind of a sad story.
Cool.
Ich fand auch das mitgebrachte Dressing fand ich auch ziemlich cool, wie sie dann schon am Tisch saßen.
Ja. Ich habe es schon mehrmals gesagt.
Genau, richtig. Ne? Das ist das letzte Mal versprochen.
Und auch, wo sie an sich die Bestellung aufnimmt. Mhm. Und Ron dann gleich, ich brauche die Karte nicht. Ich will.
Rumpsteak, blutig.
Ja.
Genau.
Na gut, dann lass es mal weitermachen, oder?
Ja.
Und zwar denkt April hier Gemeinsamkeiten und etwas wie Chemie zwischen Chris und Linda zu erkennen, woraufhin sie versucht, die beiden miteinander zu verkuppeln. Als Chris Linda dann später tatsächlich zu einem Date einlädt, lehnt diese aber unter einem Vorwand ab, um kurz darauf mit einem sehr essfreudigen und den ganzen Abend auffällig ruhigem Ron zu sich nach Hause zu gehen.
Der hat halt eine Aura.
Eben, der hat Aura und er weiß halt, womit er die Frau rumkriegt, mit Steak essen.
Und er lag irgendwie auch in dieser Szene am Tisch sitzend auch immer so ein bisschen im Fokus, ne? Also man hat immer mitbekommen, irgendwie ist der komisch gerade, ja, weil er auch so sehr, eben sehr viel gefressen hat, wahrscheinlich um sich ein bisschen Energie anzueignen.
Oder einfach das, normal.
Das kann ja vielleicht sein, dass der Drehbuchautor vielleicht ja unbedingt das so für ihn schreiben wollte.
Auch möglich, ne? Ich mache jetzt hier mal die Ron-Folge, die wir bisher gesehen haben. Ja. Ne?
Also Ron hat auf jeden Fall sehr viel Screentime in dieser Folge.
Ja.
Also ich muss auch sagen, also ne, mit Chris und ihr, es wirkte ja so, hey, okay, toll, der ist so Frauenvorsteher und allem drum und dran. Ne? Ich meine, April ist ja voll begeistert. Ja. Aber also,
ich fand das ja schon cool, wie sie dann am Tisch sitzen, noch bevor Chris dazu kommt und die Professorin Ron darauf anspricht, dass ja Ron in seinem Aufsatz oder Andys Aufsatz, der auch sein Vorbild war, und dann die Professorin sagt, sie hätte ihn nicht für einen Feminist gehalten. Und dann Ron antwortet, ich halte mich für keinen irgendwas ist.
Ja, genau.
Und dann nur erzählt, dass er halt sein ganzes Leben von sehr starken Frauen umgeben war. Ja. Aber das fand ich auch cool. Ich erachte mich als niemand, als nichts ist, ja, als niemand irgendwas ist. Das fand ich auch ziemlich lustig.
Das könnte so manchen Leuten tatsächlich auch helfen, wenn man einfach dann von starken Frauenfiguren umgeben ist.
Ja, das ist richtig. Also ich muss mal sagen, der hat ja auch ihr irgendwann gesagt, ich glaube gleich beim ersten Mal, wo sie sich eingeschrieben haben, Mensch, wenn sie Tammy heißen würde, würde ich sie sofort heiraten.
Und nicht so militant gegen die Ehe wäre.
Ja.
Violently opposed war damals der englische O-Ton, ja.
Ich fand's gut.
Ich hab mir an der Stelle nur eine Notiz gemacht, und zwar das Gespräch, oder wo Chris Linda um das Date bittet und nur beginnt mit: Mögen Sie Landkajaken? Da habe ich schon wieder aufgehört. Da dachte ich mir, okay, also wer diesen Witz auf Chris geschrieben hat, der weiß, wie der Charakter funktioniert. Das ist wirklich absurd blöde Sportarten. Mögen Sie Landkajaken? Was ist das überhaupt? Gibt es das überhaupt?
Das fand ich ja, das fand ich ja auch dieses Bild so schön in der letzten Folge. War das mit dem Haus nicht Loretta, das ist ja die Schauspielerin, wie heißt sie noch?
Retta?
Ja, Retta, wie.
Das Haus am See.
Ja, yeah, genau. Und wie Ron dann da mit dem Kanu einfach vorfährt.
Yep, hast du auch mitbekommen, sehr schön, ne?
fand ich auch. Also diese kleinen Sidegags immer so, dass du dann halt, oder wie du dann halt weißt, wie dann diese Charaktere funktionieren, das kann man tatsächlich ganz gut in allen Folgen.
Absolut. Also auch wenn mal die Folgen nicht so gut sind wie hier, also ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen, aber es trotzdem hier und da gibt es mal so Momente zumindest, ja, wo du sagst, ja, okay, reißt es wieder ein bisschen raus.
Kurz PS, ja, Landkajaken gibt's.
Oh Gott.
Das heißt im Endeffekt, du setzt dich in einen Kajak, einen Berg runter, am besten, wo es ein bisschen feuchter ist, das Gras. Ja, und versuchst dann, dich loszuschieben, und dann fährst du da runter. Es gibt sogar einen Weltrekord darin. Tja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Musst du nicht. Ist völlig in Ordnung. Aber was du musst, ist mal mit dieser Story weiterzumachen, glaube ich.
Ich mache mit der Story mal weiter, aber mich hat das gerade mit diesen Landkajaken sehr fasziniert.
Also überrascht mich fast nicht, dass es das gibt, ne? Ich meine, es klingt ein bisschen zu absurd, um komplett ausgedacht zu sein. Ne?
Am nächsten Morgen erscheint Ron in seinem berühmten Tiger Woods-Klamotten. Oder wie Phil es beschrieben.
Mit einem beschwingten Gang. Ja, in seinem beschwingtesten Gang, den er hat.
Ja. Und gibt sich gewohnt spendabel. Ein fröhlicher Chris, der noch immer denkt, bei Linda landen zu können, kommt hinzu und verkündet seine Pläne, Linda erneut auf ein Date zu bitten. Ron möchte Chris in seinen Glauben lassen, doch April überzeugt ihn, Chris die Wahrheit zu sagen. Als Ron Chris erzählt, dass er mit Linda am Vorabend intim geworden ist, dankt Chris ihm für seine Aufrichtigkeit und gibt zu, sehr einsam zu sein. Also ich möchte mal sagen, er kommt ja nicht nur geschwind rein, ne? Er kommt ja auch stark lächelnd gleich rein. Das fand ich auch sehr so, hey, das macht ihn immer sehr sympathisch, finde ich.
Also man merkt, beim Schreiben des Skripts ist ihm die letzte Ron and Tammy-Folge wahrscheinlich schon zu lange her gewesen, ne? Dass er seine Bumsklamotten wieder aus dem Schrank holen musste.
Ja.
Und er bringt ja auch Donuts mit, ne? Oder sowas.
Ja, und vor allen Dingen gibt er ja April und Andy, die lustigerweise auch wir beim letzten Mal am Tisch sitzen, ja, Geld, um sich, ich zitiere, einen Walkman zu kaufen.
Ja, was kostet so ein Walkman?
Genau, was kostet so ein Walkman nochmal? $20?
20? Ach, hier habt ihr 30.
Aber nicht alles auf einmal ausgeben, Kinder.
Ja. Ach, ich finde das doch. Also, aber man merkt, dass es ihm unangenehm ist, wo Chris dann reinkommt.
Natürlich, ja. Aber hat seine Prinzipien, sich nicht in anderer Menschen Affären einzubringen, aber ich meine, es ist ja nicht die Affäre anderer Menschen, ja, hängt da schon mit irgendwie drin. Deswegen ist Andys Kommentar, der übrigens, wo man erst denkt, ja, er möchte ihn sozusagen etwas rhetorisch herausfordern und darauf hinweisen, dass er ihm ja den Rat gegeben hat, bis man dann später merkt, nein, er hat wirklich nicht gewusst, dass Ron ihm den Rat gegeben hat, ne, sich seinen Ängsten zu stellen.
Also mir hat mal ein sehr intelligenter Mann gesagt, man muss sich...
Ja. Oh mein Gott, das war Sie, Mann, der intelligente Mann.
Du bist das gewesen.
Boah. Ja. Und wenn April nur daneben sitzt, okay, ja, Schatz, toll.
Auch ein klassischer Andy-Joke, ne?
Ja, obwohl die manchmal wirklich so, ne, ob die sich manchmal so denkt, so,
Ah, doch Fehler, Heirat.
Mm. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, sie liebt ihn durch und durch und ist und schämt sich auch nicht so wirklich für ihn, sondern sie steht ja ihm eher bei. Also das, ja, das sehe ich da irgendwo nicht.
Ja, na gut, ihr ist es ja eh scheißegal, ne? Also was andere von ihr denken.
Ja. Sie kommt ja auch mit Oren nochmal zu der Valentinstagsgeschichte. Also von daher, das ist ja völlig egal.
Also ich glaube, man kann jeden oder definitiv nicht behaupten, dass April nicht gewusst hätte, ja, auf wen sie sich da einlässt. Ja, ich glaube, genau. Die Überraschung ist gleich null gewesen im Nachgang.
Ja. Genau.
Ja. Okay. Ja. Dann haben wir noch eine C-Story, fein säuberlich sortiert und besteht aus einem Absatz. Tobi, willst du die noch machen oder soll ich die schnell raushauen?
Hau schnell raus.
Okay. Und zwar haben wir Donna und Jerry, die eine unliebsame Aufgabe zu haben scheinen, jedenfalls für eine, und zwar Wahlkampfflyer zu versenden per Post. Dabei macht Donna die Beobachtung, dass es etwas zu geben scheint, das Jerry richtig gut kann, nämlich Briefe versandfertig zu machen. Hier dachte ich erst, die Geschichte geht in eine andere Richtung. Obwohl Donna später noch ein Date mit einem sehr strammen Kerl hat, fasziniert sie Jerry heute Abend so sehr, dass sie ihr Date noch absagt. Als ihnen um 4 Uhr morgens auffällt, dass sie die falschen Flyer verpackt haben, beginnt ein fröhlicher Jerry von vorn.
Ich habe tatsächlich so ein bisschen... In der Deutschen sagte sie, glaube ich, dass sie noch ein Date mit einem strammen Feuerwehrmann hätte oder irgendwie sowas.
Ja.
Und da habe ich erst so ein bisschen an, weil sie ja erst vorher von der Badewanne gesprochen hat, habe ich da erst an andere Sachen gedacht.
Was
den strammen Feuerwehrmann. Ja, war das so gemeint?
Nee, ich dachte auch, das hat eine deutlich sexuellere Note, ja, dieser Arc, den wir jetzt hier besprechen. Deswegen war ich doch ein bisschen überrascht.
Jerry, wie der das da zuleckt oder was?
Ja, tatsächlich.
Habe ich nicht eine Sekunde gehabt.
Ne?
Nee, also bei mir ging es mehr, dass sie fasziniert davon ist, wie routinemäßig der, ohne nachzudenken, so zack, Kopf ausgeschalten, zack zu. Zack zu.
Ach, Steffi, du meinst was anderes gerade, oder?
Ja, gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mit dem strammen Feuerwehrmann, dass sie da ihren Duschkopf meinte und dass sie da noch einige Sachen mit vorhat.
Ah, ach so, nein, okay. Nein, der hat doch angerufen, die hat doch nachher mit dem telefoniert.
Ja,
hat
das habe ich dann so später auch gecheckt, aber als sie das halt so am Telefon sagte.
Ah, dass sie noch...
Du hast ja immer nur einen ersten Gedanken, ne?
Ja, immer.
Donna hat doch immer... ein Eisen im Feuer.
Ich kann dir aber auch sagen, Tobi, warum ich daran als allererstes dachte beim Sichten dieser Szene. Und das wäre nämlich nicht der erste sexuell angespielte Witz auf Jerry. Na, ich sag nur mit, dieser Mann hat den größten Penis, den ich je gesehen habe. Ja, und quasi seine wunderschönen Töchter, die er offensichtlich mit einer wunderschönen Frau hat, wo man sich fragt, wie kommt Jerry an sowas? Ja.
Oder auch,
dass man dann sagt, dass er vielleicht
auch in der letzten Folge, Entschuldigung, oder war das nicht auch in der letzten Folge, als Ben dann sogar zu Leslie sagt, guck mal Leslie, du hast mit Jerry geschlafen. Irgendwie sowas war da doch, glaube ich, auch noch, oder was, als sie dann morgens in dem Haus aufgewacht sind. Ja, genau.
Also es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn man anfängt, ihm so einen Story-Arc raufzuschneiden, dass er halt sehr gut mit seiner Zunge umgehen kann. Na, das war so mein erster Gedanke, dass der Witz in die Richtung geht.
Ja, kam mir nicht einmal. Kam mir irgendwie nicht einmal. Also diese, ich habe danach drüber nachgedacht, ne? Oh, wollten die vielleicht auf sowas hinaus? Aber es war für mich eher so wirklich, dass Donna fasziniert ist, in welcher Kontinuierlichkeit er da das Ganze gemacht hat. Und es gibt ja auch diese Szene, wo er dann einfach nur die ganze Zeit so links neben sich greift und nicht mehr da ist und sie das nächste zuschiebt und er wieder weitermacht.
Ich fand das ja schon geil, das Telefonat, was dann Donna mit ihrem strammen Feuerwehrmann da führt. Sie sagt, Markus, ich muss dir heute absagen, hier passiert gerade etwas. Das finde ich interessanter.
Ja, das ist so.
Ich weiß nicht was, aber...
Jerry sagt ja auch, ne, diese Arbeit, also diese Arbeit gefällt ihm, sie macht Sinn für ihn. Ja.
Ja.
Und dann halt der Moment, ne, als er dann feststellt, mit seinem klassischen OGs, ne, das ist auch mal so ein klassischer Jerry, ne, wenn irgendwas in die Hose geht, OGs, dass er die falschen Flyer eingepackt hat. Und wirklich jeder normale Mensch mindestens eine Sekunde lang drüber nachdenkt, einfach aus dem Fenster zu springen.
Ich jetzt weggeschickt.
Ja, aber da jetzt die Frage, warum verschickt man nicht einfach die Flyer?
Das frage mich auch, warum die halt einfach nochmal nochmal in so einen Briefumschlag dann halt auch gesteckt werden müssen, oder? Ist es nicht einfacher, die komplett einfach selbst zuzustellen so?
Na, da fährst du ja überall durch.
Ja, so groß kann Pony nicht sein, oder?
Ja, immerhin hat man Sweetums und wie viel waren es? 5 Mülldeponien oder was?
Ja, ja, sag mal so, es gibt ja 2 Flyer, ne? Es gibt die Versandflyer und es gibt die Handout-Flyer.
Ja. Also, Leffi scheint da alles schon denken den Unterschied zu ziehen. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, vielleicht hat sie ja da mehr drauf, ne? Da steht mehr drauf. Also das Ganze, was im Video gelaufen ist. Ich stehe da dafür.
Na toll.
Oder das falsche Bild. Ne? Wir wissen ja, wie das aussah.
Ich finde ja wirklich bemerkenswert, ja, mit welchen frohen Mut da Jerry rangeht und sagt, naja, du weißt ja, wie man sagt, ne, es ist keine richtige Regierungsarbeit, wenn man es nicht zweimal macht und sich dann halt dran macht und dann einfach wieder von vorne anfängt. Und das Geile ist, als dann quasi der A-Plot später dann zu Ende ist, vereinigen sich ja A- und C-Plot beieinander und das ist schon mitten am Tag, ne, und er sitzt immer noch da, ja, voller frohen Mutes und voller Arbeitskraft und packt doch diese scheiß Flyer in die Versandumschläge.
Er ist halt ein typisch deutscher, also er könnte auch deutscher Beamter sein, muss man so sagen, wie es ist.
Ja.
Na, ich glaube, die hätten früher Schluss gemacht.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Unterschied, dass der wahrscheinlich schon länger nicht mehr arbeiten würde, oder?
Aber ich glaube, dann sind wir durch, ne?
Das sind wir schon lange, aber haben auch die Folge durch.
Ja, aber das so sowas von. Oder hast du noch was, Phil? Nee. Möchtest du uns noch etwas mitteilen?
Ich habe zu diesem Meilenstein der Fernsehgeschichte nichts mehr hinzuzufügen.
Also ich finde es schon
ein wenig Ironie.
Außer euch vielleicht zu fragen, auch wenn es euch schwerfällt, wen ihr denn für den Most Valuable Pony in dieser Folge achtet?
Jerry.
Ja, bin ich auch dafür.
Ja, okay.
Ja, okay.
Was ist denn deiner?
Ja, also ich würde jetzt vielleicht um die Ecke denken, und zwar würde ich sagen, die Frau ohne Arme und Beine, die versucht hat, den Ärmelkanal zu durchschwimmen.
Ja, okay. Aber kam die aus Pony? Das ist ja jetzt die Frage.
Na, das Buch befindet sich zum Zeitpunkt der Besprechung in Pony. Zählt für mich.
Ja.
Also ist das Buch dein Most Very Pony?
Na, die Frau. Ach komm, durchdenk's komm, nein, nicht, zerdenk's schlecht. Nicht, ja, Tobi.
Ist schlecht. Er macht sich einfach seine Regeln hier so, wie sie ihm gefallen.
Ja? Wo ist das? Wo ist das jetzt schlimm? Ich höre immer noch nichts Negatives daran.
Diktatur.
Du hast mir in der Vorbesprechung was mit Diktaturen erzählt und wie gern du eine hättest, ja? Also.
Eine demokratisch gewählte Diktatur.
Oh,
mit sozialistischem Ansatz.
Nein, so, aber auch das ist nicht immer gut ausgegangen. Nein. Weißt du was, Tobi, dann mach doch einfach deinen eigenen Staat. Was hältst du denn davon?
Ja, schwierig.
Bei mir ist es also tatsächlich Jerry. Einfach weil ich seine Fröhlichkeit so mag. Und ach komm, weißt du was, wir tun einfach was. Das zeigt halt auch so ein bisschen, wie das ganze Team, also vor allem halt bei Jerry, auch wenn die anderen eigentlich schon keinen Bock mehr haben, aber wie das ganze Team da hinter Leslie und ihrer oder hinter dem steht, was sie da macht und ihr da vertrauen. Und das bildet für mich hier gerade so ein bisschen Jerry ab und das finde ich geil.
Ja.
Also ich finde gut daran, dass er wirklich nicht aus seiner Rolle fällt, aus seiner Figur komplett drin ist. Ne? Bei anderen, da versuchen sie immer mal noch ein bisschen was reinzumachen, vielleicht noch weiterzumachen oder einen anderen Strang anzugehen. Ne? Ich meine mal, bei N hatten sie ja mal ganz lange Zeit diese Intention, hey, die muss mal das, die macht mal das, die macht mal das. Ne? Aber bei ihm kontinuierlich immer dasselbe. Er zieht's durch. Und
er hat ja nur noch 2 Jahre bis zur Pension.
Ja. Aber der ist so ruhend in sich selber. Der ist mit sich zufrieden. Ne? Der hat keine Probleme auszustehen.
Ja. Er ist auch so ein Typ, der wahrscheinlich so sagt, ey, weißt du was, ich habe hier keinen Bock, irgendwie ein höheres Amt zu bekleiden. Ich bin so glücklich, wie es ist.
Ja. Ich glaube,
ich will nicht weiterkommen.
Na, ich denke, genau. Das RGs ist vielleicht auch einfach nur Jerrys Mantra. Ja.
Ja. Und wie gesagt, also wenn er jetzt nach deutschem Maßstäben im öffentlichen Dienst irgendwie EG 13 erreicht hat, ist doch alles für ihn okay.
Ja. Einfach der mittlere Dienst, warum nicht? Ja.
So, ja, eben, genau. Reicht doch.
Du musst nicht irgendwas entscheiden und wenn Scheiße passiert, bist du auch nicht dran schuld.
Ne? Eben. Mittlerer Dienst, ja, EG 13. Kündigungsschutz, weil du Beamter bist. Warum denn nicht?
Warum okay, nicht?
Ist das in Amerika auch?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube ja nicht.
Gut.
Ich habe eigentlich auch nur ein einziges Trivia, beziehungsweise ein einziges Snopes Note. Das andere habe ich ja schon erwähnt, mit Nick Offermans ersten und einzigem Drehbuch.
Mhm. Und Gott sei Dank.
Naja, komm. Es wird doch nicht mal so hart mit dem armen Mann. Ja.
Ach, nur weil du ihn magst.
Ja, er ist doch nur Multimillionär. Das
kann ja nicht alles.
Seid doch mal ein bisschen freundlicher zu ihm.
Ja. Er kann ja nicht alles.
Ja. Ja, das einzige Noobs Note, was ich noch habe, ist, dass zwei Nebencharaktere, und zwar ist das einmal die Bedienung im Diner, beziehungsweise in der Kneipe, in der Andy, April, Ron, Chris und Linda speisen, und der Mitarbeiter am Flughafen, mit dem Leslie da kurz spricht, den Namen Lurpis tragen. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir von einem Charakter mit Nachnamen Lurpis ja schon mal gehört haben, beziehungsweise auch nicht hören werden. Das ist so ein kleiner Running Gag, den sich Mike Schur ausgedacht hat. Und zwar, dass die Familie Lurpis eine lokale, aber absolut machtlose Dynastie in Pawnee sind.
Also quasi so wie die Gallaghers in Chicago.
So ein bisschen, ja. Also einfach nur, es gibt einfach nur so einen Clan, ja, die heißen da, aber die spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Also absolut machtlos. Aber ich fand diese Formulierung geil. Eine lokale, aber absolut machtlose Dynastie.
Aber man muss sagen, sie ist sehr verbreitet dann anscheinend.
Ja, das ist ja halt so, ne? Viele Kinder und so, und dann hast du halt irgendwo überall deine Leute sitzen.
Es gab mal, ich glaube, in der zweiten Staffel gab es mal diese Folge, da steht im Cold Open, glaube ich, Leslie vor so einer Gedenkplakette, die an einen Mord an irgendjemanden da erinnert, und der Ermordete war Herman Lurpis.
Sie sind mit Pawnee verbunden.
Ja, ihr Scheitern ist mit Pawnee verbunden, ne?
Ja, das ist nicht so schwierig. Heilsorb.
Ich habe noch einen weiteren Hinweis darauf, dass die Episode nicht allen so besonders gut gefallen hat. Und zwar, wenn ich jetzt mal zum Town Hall gehe und schaue, was die Serialized Community zu der Folge sagt, die ja bekanntermaßen eigentlich immer sehr wohlwollend mit der Bewertung umgeht, aber hier echt nur auf eine 3,9 kommt. Also das ist für Verhältnisse von Serialized ist das wirklich sehr wenig. In der Regel bist du im Durchschnitt immer bei 4,1, 4,2 plus, ja, was das angeht. Aber hier sind es nur 3,92.
Und wo bist du?
Naja, der Esel nennt sich immer zuletzt, deswegen würde ich jetzt erstmal
unseren Gast zuerst.
Ja, deswegen würde ich jetzt erstmal unseren Gast fragen. Steffen, erzähl mal, wie scheiße fandst du die Folge?
Belanglos. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Also, ich fand sie jetzt. Es ist halt. Also der A-Plot mit diesem Video-Dingen und das, ne, Leslie da vorher noch Dampf ablässt und so, ja, kann ich verstehen. Ist, glaube ich, aber nicht das erste Mal, dass wir das halt schon mal so in irgendeiner Form und Art gesehen haben, dass man dann halt versucht, irgendwie, es muss ja gar nicht mehr die Kampagne sein, sondern irgendwie was anderes, was Leslie in so einer Art und Weise, weil sie sich halt mal halt gehen lassen hat, wieder gerade rücken müssen, weil dir das dann doch sehr unangenehm ist. Und deshalb verschwimmt das alles so ein bisschen bei mir, vor allem halt im A-Plot. Deshalb finde ich den ein bisschen sehr belanglos. Hm. Plot B ist jetzt auch vor allem halt auch nichts, was die Charaktere weiterbringt. Ja, danach kommen wir trotzdem wieder alle zum Status Quo. Ja, zum Beispiel, dass Chris halt immer noch traurig ist. Ron und Andy und April, ja, haben sich halt auch nicht so wirklich verändert. Also die Folge war für mich ziemlich belanglos. Das Einzige ist tatsächlich, dass wir Jerry sehen, dass er halt Spaß an seiner Arbeit hat, wenn man ihn lässt. Und wenn er was macht, worauf die anderen eh schon keinen Bock haben und ihn deshalb auch deswegen nicht anpfeifen können, wenn irgendwas nicht läuft. So.
Ja.
Und ich bin so ein bisschen am Schwanken. Ihr gebt bis 5, ne?
Bis 5.
Ja.
Und in Halbschritten kannst du auch.
Ja, dann sind es, glaube ich, bei mir tatsächlich 2,5. Ich würde dieser Folge, wenn es geht, einen Ronny geben. Kennt ihr den Ronny?
Ich ahne, wo es hingeht.
Ne, für eine wirklich voll okaye Folge. Sie war nicht sehr schlecht. Das heißt, dass man eine goldene Himbeere dafür geben würde, aber auch nicht super geil, dass man jetzt dann aus dafür raushauen würde. Und deshalb geben wir einen Ronny ein, auf Ron Howard bezogen. Weil Ron Howard ist auch so ein Regisseur, also den Witz ist, der Witz kommt nicht von mir, sondern von Cinema Strikes Back, die vergeben die jedes Jahr kurz vor den Oscars, die Ronnies. weil Ron Howard ist halt so ein Regisseur, das ist so ein Auftragsregisseur, der macht seine Arbeit, es ist voll okay und es ist ja das, womit alle leben können. So, und genau das ist für mich diese Folge.
Ja. Ja, okay.
Schöne Erklärung, ja. Danke dir.
Bitte.
Also meine Erklärung ist kürzer und nicht so ergiebig. Ich bin bei einer 3. Einfach aus dem Grund, die Charakter bringt es nicht wirklich weiter. Das haben wir ja gerade gehört. Und das Zweite ist, es sind ein paar Witze dabei, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh ja, ich kann mich, also ich könnte jetzt nicht auf Anhieb einen Witz nennen, wo ich mir sage, ja, da habe ich mich abgelacht.
Ja. Nicht mal bei dem arm- und beinlosen, bei der arm- und beinlosen Frau, die den Ärmelkanal durchqueren wollte.
Das war so, haha.
Okay.
Das kommt bei mir auch noch so mit, Herr Schwente, zu irgendwie viele Witze waren für mich irgendwie, weiß ich nicht, altbacken und so.
Das
oder meine ich das nur?
Ja. Die hat nicht so diesen typischen Pfiff und Diss von Parks and Rec. Okay, achso, ja. 3,0.
Ja. 3,0, ja.
Okay.
So, wo bist du jetzt?
Ich bin auch bei 3,0.
Na, dachte ich mir.
Also, ich bin aber total bei Steffen, was die Herleitung angeht. Weil ich glaube, das Langweiligste, was eine Folge machen kann, ist, am Anfang einen Status Quo zu haben, eine Entwicklung aufzuzeigen, nur am Ende beim gleichen Status Quo wieder rauszukommen. Und das ist hier passiert, ne? Sie standen an Punkt A, und zwar Leslie hat halt quasi jetzt wieder so ein bisschen zu leiden nach der letzten Folge mit der neuen Campaign-Managerin. So, und dann passiert dieses Missgeschick. Und sie können vermeiden, dass dieses Missgeschick quasi in die Welt getragen wird und haben am Ende wieder genau das Gleiche erreicht. Ja, beziehungsweise sind da, wo sie angefangen haben. Und das gilt eigentlich für den ganzen A-Plot. Ja, der B-Plot, der hat mir eigentlich schon recht Spaß gemacht, muss ich sagen. Also kann ich das gar nicht so teilen, so diese Kritik. Fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich nett. Und auch der Plot mit Jerry und Donna hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich habe ja eigentlich nur die große Kritik am A-Plot. Und sehr große Kritik am A-Plot, weil das war wirklich sehr fad. Das muss ich wirklich sagen, es war sehr fad.
Ja.
Es fehlte der Biss und der Pfiff, den man eigentlich sonst immer so von Parks and Rec kennt, was den Humor angeht. Da war echt nicht viel da. Und wieder mal auch dieses Thema, was du auch schon angesprochen hast, Tobi, also Anne und Tom. Also ich kann diesen ganzen Handlungsfaden nichts abgewinnen. Auch wenn man merkt, dass die AutorInnen da ihren Spaß dran haben, dieses Pairing so zu ziehen, einfach mal zu gucken, wo das hinführen kann. Aber ich kann dem nichts abgewinnen. Ja. Das macht mir auch nicht wirklich viel Spaß. Ja.
Das ist tatsächlich also
so ein, zwei Folgen. Ja, aber das war's. Mhm.
So, sorry. Das ist tatsächlich so ein Ding, was ich euch halt auch noch fragen wollte. Das ist ja jetzt was so die letzten Folgen halt war. Ich habe die heute alle nachgeholt. Dieses N- und Tom-Ding, wie euch das so gefällt, weil für mich fühlt sich das so wie so ein richtiger Fremdkörper an.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo die da hinwollen. Und ich wollte heute schon kurzzeitig schreiben, ich wünsche mir Mark Bandanowitz zurück, aber nein.
Ja, es ist schwierig, also es bietet viel Humor, ne? Also manche Dinge, aber wie gesagt, das war für mich so, okay, eine Folge, zwei Folgen, drei, da bin ich, aber dann ist das Thema für mich durch. Dann ist der Witz nicht mehr da, ne? Beim ersten, okay, sie versuchen es, merken, läuft nicht. Zweites, hey, komm, Tom, macht mal jetzt einen auf nett. Okay, sie versuchen es wirklich, nicht nur mit Dates, sondern wirklich, wir sind zusammen, ne? Und dann ist dritte von mir aus, okay, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Sie trennen sich, weil Tom auch mitkriegt, dass da nicht wirklich was zu holen ist. Und dann ist gut. Aber nee, dann machen sie jetzt noch einen vierten. Und ich denke mir mal, die fünfte Folge wird auch noch da mitkommen. Weiß nicht.
Ja, ich habe ja nicht so das große Problem damit, dass es den Handlungsstrang gibt. Aber wenn er so prominent dann quasi im Vordergrund steht, das nervt mich dann schon ein bisschen. Wenn man ihn dann wirklich so stark dann halt in irgendwelche Plots mit einwebt.
Ja.
Dann mach halt eine Folge drum oder sowas, um damit mal zu arbeiten.
Ja, als A-Plot.
Aber das sozusagen so zu ziehen und immer so kleine Beats damit einzuflechten, das ist irgendwie nichts Halbes und Ganzes.
Ja.
Okay, das heißt, insgesamt sind wir bei 3 Sternen, was die Folge angeht. Ich denke, trotzdem kann man sagen, es ist noch sehr wohlwollend bewertet mit 3 Sternen. Tobi, ich spreche jetzt einfach mal im Namen von uns beiden und sage, noch so ein Ding, Augenring, ne?
Ja. Die nächste Shepard-Folge muss sehr gut sein. Oder sagen wir es mal so, die nächste Tom, oder beziehungsweise die nächste Pärchenfolge von Anne und Tom muss sehr gut sein.
Das unterschreibe ich, sehr schön. Okay. Tobi, ja. Dann haben wir es mit der Episode heute auch schon wieder erlebt. Nächste Folge ist, müsste glaube ich die Hundemörderin sein, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Oder auch Live-Ammo.
Ich habe schon gelesen und dachte mir so seltsam.
Im englischen Original. Wieder mit Auftritt von Jennifer Barclay. Und das habe ich mir notiert. Steffen, eigentlich war ja die Idee, dich in der letzten Folge mit dabei zu haben. Deswegen muss ich mich schon fast entschuldigen, dass du diese Folge hier mit uns besprechen musstest.
War ja mein Ding. Das ist ja mein persönliches Ding gewesen. Alles gut.
Aber was mich interessiert ist, was hast du denn zu Jennifer Barclay zu sagen? Da habe ich letzte Woche schon mit dem Tobi gesprochen. Da möchte ich ganz gerne deine Meinung noch dazu haben, zu diesem neuen Charakter.
Naja, erstmal habe ich ja gesehen und dann hatte ich natürlich sofort ein Lied im Kopf. It was Agatha all along. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde diesen Charakter sehr Catherine Harnig.
Sehr schöne Beschreibung.
Sie spielt ja im, sie oder Harnig-esque, kann man vielleicht auch sagen. Sie spielt ja immer so ein bisschen zwielichtige Charaktere. Die so nach vorne hin halt so dieses Freundliche einerseits geben wollen, die aber von hinten rum dann her auch so ein bisschen das Messer halt mit reintreiben. So was ich so bisher so von ihr gesehen habe. Und ich finde sie ganz okay. Ich finde es ehrlich gesagt aber auch ein Problem, wie Leslie und vor allem halt auch Ben auf sie da reinfallen.
Ja, okay.
Das ist so ein bisschen das Ding. Aber wahrscheinlich müssen sie einfach erstmal sie lesen, sie spielen und können dann da eventuell zukünftig da vielleicht sie so ein bisschen halt auskontern. Mhm. Weil das Ding mit dem zum Schluss mit dem Zeitungsartikel, das war eigentlich schon ganz gut gemacht. Und weiß ich nicht. Ihr Konter von ihr war auch mehr schlecht als recht.
Also, ja, aber ich finde, die macht ihren Job, ne?
Ja, sie tut das, wofür sie bezahlt wird.
Ja, genau.
Ich finde deinen Einwand fand ich cool. Ja. Sie spielt das sehr Catherine Harnig. Man könnte jetzt sogar schon fast sagen, so von der Timeline wäre es vielleicht sogar angebracht zu sagen, das ist die Genesis ihrer Catherine Harnigkeit. Das ist so der Prototyp dieser Rolle, glaube ich.
Ja.
Also was danach kam, könnte sehr wahrscheinlich ein Abziehbild davon gewesen sein, zumindest so als Orientierung, ja.
Ja, ich guck jetzt gerade noch mal, also ich will ihr dann nichts, also dafür kennen die, also so bisher, ne, ich sag mal, bei WandaVision, bei Agatha All Along, jetzt hier bei Glass Onion, wo sie halt auch mitspielt, sie spielt immer so dieselbe Rolle, was ich da gesehen habe. Mhm. Ich würde mir aber jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass es das immer so ist, weil ich davon bisher zu wenig von ihr gesehen habe.
Verstehe. Mhm.
Na, man wird ja mal schauen.
Hoffe ich doch zumindest.
Sollte gleich in der nächsten Folge auch wieder auftreten, wenn ich richtig gelesen habe.
Ja.
Gut. Dann haben wir
dann es. Dann gucken wir uns jetzt mal die Hundemörderin an.
Genau. Reiß das mal aus dem Kontext und poste das mal irgendwo.
Ja, ich habe mir jetzt die Hundemörderin angeguckt. Fand ich lustig.
So wie damals die eine Verabschiedung bei Bravo TV Dr. Sommerteam. Wir hören, sehen uns nächste Woche wieder und dann mit Geschlechtskrankheiten.
Oh, cool.
Sehr schön.
Da gab es das nicht auch bei TAF.
Genau.
Das gab es auch irgendwie bei TAF, da haben die auch irgendwie Frauenrechte gesprochen und der Übergang war, ab zurück in die Küche.
Ja, genau. Okay.
Das klingt mir nach einem sehr smoothen Aminati. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Also ich richte das jetzt quasi an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich hoffe auch, dass ihr, Tobi und Steffen, Spaß mit dieser Folge hattet.
Mit unserer Besprechung, zum Gucken nicht.
Ich wollte es nämlich gerade gesagt haben, mit der Besprechung hatte ich jetzt ein bisschen mehr Spaß als mit der Folge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn ich jetzt in dem Kontext Folge sage, meine ich natürlich unsere Podcast-Episode.
Ja. So.
Na? Weil so. Wir haben ja jetzt nicht gemeinsam die Folge geguckt, ne? Nicht?
Nein.
Genau. Also Spaß beiseite. Ne? Also mir hat's, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so die Burner-Folge war, relativ viel Spaß gemacht, mit euch über diese Folge zu sprechen. Steffen, Generaleinladung gilt nach wie vor. Ja? Wenn du es einrichten kannst, wenn du Bock hast, melde dich einfach. Ja? Dann senden wir das Steffen-Signal wieder in den Himmel.
Das ist schön.
Tobi, für dich brauche ich kein Signal. Ja, wir treffen
ich bin
uns
immer
ja,
da.
Wir treffen uns ja nächste Woche wieder, ob du willst oder nicht. Du hast es fast geschafft. Wir sind schon fast sitzen. In Staffel 5. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr bleibt uns hoffentlich gewogen und schaltet auch in der nächsten Woche wieder zu unserer neuen Folge ein. Macht's gut.
Tschüss.
Acha Apacha.
Inselradio Lost 815.
Ihr könnt diesen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podcast.de, Amazon Music, Deezer, RTL Plus, einem anderen Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf unserer Homepage bewerten und kommentieren. Wir sind dankbar für jedes konstruktive Feedback und freuen uns über eure Bewertung. Folgt uns auch auf Insta, Threads, Facebook und Serialized oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn ihr selbst mal bei uns mitmachen wollt, dann tretet gerne über die aufgezählten Kanäle mit uns in Kontakt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns auf und über euch. Macht's gut. Ja, sehr schön.
Ich wollte es nochmal so reingebracht haben.
Ja, ja, du, das random reinbringen ist einfach geil.
Ich meine, ich will ja die Zeit ja geben, aber ich wage zu bezweifeln, dass das Placement für dich irgendwas bringt.
Ja.
Du, alles gut.
Ja. Ich glaube, wir hängen uns da eher andersrum dran. Ja.